Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alle Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alle Lob gebührt Allah, demjenigen, der uns zu Muslimen gemacht hat, uns den Glauben in unsere Herzen gepflanzt hat. Wir danken ihm subhanahu wa ta'ala für jede Gunsterweisung, die er uns erwiesen hat, sowohl offenkundig als auch verborgen. Wir danken ihm für den Islam, wir danken ihm für den Iman, wir danken ihm für alles, was er uns beschert hat. Wir bitten ihn subhanahu wa ta'ala um Erfolg, dabei ihm gegenüber ausreichend dankbar zu sein, denn die Gunsterweisungen Gottes sind so vielfältig, dass wer sie zählen wollte, niemand dazu imstande wäre. O Allah, wir danken dir für jede Gunsterweisung, die wir erkannt haben, und für jede Gunsterweisung, die wir noch nicht erkannt haben und auch nicht erkennen werden. Und wir bitten für dich, wir bitten dich um Verzeihung für jeden Fehler, den wir gemacht haben, wissentlich als auch unwissentlich. Denn du bist derjenige, der die Sünden vergibt. Du bist derjenige, der die Sünden sieht. Du bist derjenige, der weiß, was in unserem Innersten vorgeht. Du kennst unsere Taten, unsere Aussagen und unsere Absichten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem Allmächtigen, dem Großzügigen, dem Vergebenden, dem reichlich Vergebenden bei Tag und bei Nacht, demjenigen, der seine Hand ausstreckt bei Nacht, damit derjenige, der tagsüber gesündigt hat, Reue zeigt. Und demjenigen, der bei Tag seine Hand ausstreckt, damit derjenige, der nachts gesündigt hat, Reue zeigt. Wir sind mit Allah als unserem Herrn zufrieden. Er sagte, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, wahrlich Allah vergibt die Sünden alle. Und so bitten wir ihn, dass er uns alles, was wir getan haben, vergibt. Und auch das, was wir noch tun werden. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Nicht mehr als ein Diener Allahs, aber auch nicht weniger als ein Prophet und Gesandter Gottes. Er hat die Botschaften Gottes und seine Anweisungen verkündet. Und er hat uns auf einem klaren Weg zurückgelassen, der so klar ist, dass man das Gute vom Schlechten deutlich unterscheiden kann. Durch die Unterscheidungsgewalt und durch seinen Vorbild. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns im Monat Shawwal. Das ist der 10. Monat im islamischen Mondkalender. Und das ist der Monat, in dem vor ca. 1400 Jahren eine Schlacht stattgefunden hat zwischen den Leuten der Wahrheit und den Leuten der Falschheit. Es war die sogenannte Schlacht von Uhud, nachdem der ein Berg in Medina benannt ist. Und bei dieser Schlacht, die im dritten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat, trafen die Gläubigen auf die Polytheisten, und es war diejenige Schlacht, natürlich in Uhud, das ist ja bei Medina oder Teil von Medina heutzutage auf jeden Fall, war quasi ein Angriff der Feinde Allahs an seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und es war ein Versuch, diese Schande, die sie am Tag von Badr überschattet hat, wieder loszuwerden. Die Schlacht von Badr war im zweiten Jahr in Ramadan, wie wir wissen, und circa ein Jahr später war dann die Schlacht von Uhud. Und es war der Versuch, dem Islam ein Ende zu setzen, noch bevor sich das Licht der Rechtleitung so weit ausbreitet, dass man es nicht mehr zurückhalten kann. Noch bevor die Gerechtigkeit auf Erden durch den Islam waltet und es danach kein Zurück mehr gibt, und die Menschen erkennen werden, was richtig ist und was falsch ist. Und vor allem die Adligen der Quraysh ihre Stellung verlieren werden. Denn wenn die Quraysh und die anderen Menschen alle gleich sind, dann haben sie keine Führung mehr und haben sie keine Herrschaft mehr. Und das, diese Herrschaft hatten sie ja aufgrund ihres Anspruches an die Kaaba und Mekka und weil sie eben diesen Götzendienst vertreten haben. Während dieser Begebenheiten der Schlacht von Uhud, natürlich die Geschichte ist lang, es gibt viel darüber zu berichten, aber wir möchten auf ein paar Lehren hinweisen, die wir aus dieser Auseinandersetzung nehmen können. Und eine der wichtigsten Lehren, liebe Geschwister, von denen wir bis heute noch profitieren, ist die Gefahr, die von den Heuchlern ausgeht. Die Gefahr von Heuchlern ist der Grundbaustein vieler Konflikte schon damals gewesen und ist es auch bis heute noch. Damals zum Beispiel war es so, dass das Heer der Muslime, das aus ca. 1000 Leuten bestand, mitten auf dem Weg kehrte dann ihr Anführer um, nämlich Abdullah ibn Ubay ibn Salul, und nahm mit sich noch weitere 300 Leute, sodass nur noch 700 ungefähr mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übrig blieben. Und es ist einfach so, dass diese Menschen immer nach ihrem eigenen Nutzen streben und dieses dem Nutzen der Allgemeinheit vorziehen. Als sie zurückkehrten, sah dies aus, als wäre es ein Rückschlag für die Gläubigen. Und im ersten Moment ist es auch eine Art Rückschlag, aber Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns im Koran al-Karim, dass diese Menschen die wahren Feinde sind. Allah sagte, humul aduwwu fahdharhum. Sie sind die wirklichen Feinde, deswegen hüte dich vor ihnen. Und es kann ja nicht, wenn man zum zweiten Mal darüber nachdenkt, gesund sein für eine Gemeinde, wenn unter ihnen Menschen sind, die nicht zu ihnen gehören. Und diese Prüfung, die die Gläubigen damals ausgesetzt waren, entpuppte sich am Ende als ein riesiger Vorteil, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat durch solche Menschen wie Abdullah ibn Ubay die Muslime von dem Übel der Heuchelei und den Heuchlern gereinigt. Und Allah azza wa jalla sagte darüber im Koran al-Karim in Surat al-Tawbah, Vers 47, wenn sie mit euch hinausgezogen wären, taban, Surat al-Tawbah bezieht sich nicht auf die Schlacht von Uhud, dann geht es um die Schlacht von den Feldzug von Tabuk, aber das geht immer noch um die gleichen Gruppe von Menschen, also um die Heuchler. Wenn sie mit euch, die Heuchler, mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und wären unter euch Führer umhergelaufen im Trachten danach, euch der Versuchung auszusetzen. Das heißt, der vermeintliche Vorteil ist gar kein Vorteil, ist ein Nachteil für euch. Und das Problem ist auch, dass es unter den gläubigen Menschen gibt, die naiv sind, die fast alles glauben, was man ihnen erzählt, weil es halt gesagt wird. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, unter euch gibt es manche, die auf sie hören. Unter euch gibt es manche, die auf sie horchen. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Gleichzeitig hat Allah subhanahu wa ta'ala uns klar gemacht, es geht oft nicht nur um diese, um die körperliche Überlegenheit, um die Überlegenheit in Bezug auf die Anzahl der Menschen, sondern es geht auch darum, bei einer Auseinandersetzung, bei einem Kampf, wie man innerlich überlegen oder eben unterlegen ist. Und Und deswegen sagte er subhanahu wa ta'ala sinngemäß über diese Menschen: Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres. Das heißt, sieht anständig aus, sieht kräftig aus, er sieht gläubig aus, vielleicht, Allahu a'lam. Aber er sieht auch kräftig aus. Und wenn sie hören und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu. Du schenkst ihnen Aufmerksamkeit. Aber Allah sagt, sie sind wie angelehnte Hölzer. Sie sind wie angelehnte Hölzer. Wenn du einen Bau hast, du hast ein angelehntes Stück Holz. Es trägt nichts dazu bei, dass dieser Bau robust ist und stark ist. Meine lieben Geschwister, die Befolgung, eine der wichtigsten Lehren ist natürlich, dass die Befolgung der Anordnungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Sicherheit bedeutet. Nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits. Denn ihr wisst vielleicht, yani jeder hat bestimmt schon mal davon gehört, dass dort die entscheidende Sache war, dass der Prophet ﷺ den sogenannten Speerwerfern angeordnet hatte, dass sie sich auf einen bestimmten Berg begeben sollen und dort warten sollen, bis der Prophet ﷺ ihnen erlaubt, diese Stellung wieder zu verlassen. Und sie haben dann vorzeitig die Stellung verlassen, noch bevor er es ihnen erlaubt hatte, sallallahu alaihi wasallam. Und dadurch kam es zu einem riesigen Seelenverlust. Also Menschen sind gestorben und ungefähr 70 der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind deswegen, haben den Märtyrertod erlitten. Und diese Angelegenheit, liebe Geschwister, da sagt Allah darüber, subhanahu wa ta'ala, ist es nicht so, das ist in Surat Al-Imran 165, ist es nicht so, dass als euch ein Unglück traf, obwohl ihr den Feind mit einem zweimal so großen getroffen hattet, ihr sagtet, woher kommt das? Ja, wie kann das sein, dass wir sind mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und wir kämpfen auf seiner Seite und der Sieg kommt nicht? Sie kommt für die Feinde. Was ist das? Irgendwas stimmt nicht. Wie kann das sein? Anna hada. Wie kann das sein? Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sag, es kommt von euch selbst. Gewiss, Allah hat zu allem gemacht. Guck mal, wie mächtig er ist, subhanahu wa ta'ala. Wie überlegen er ist, subhanahu wa ta'ala. Niemand kann ihn, azza wa jal, zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Niemand kann ihm sagen, wir sind Muslime, deswegen, Gott, musst du uns beistehen. Wer bist du, wer bin ich? Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und Allah azza wa jal verleiht den Sieg, wem er will. Und gemäß seiner Weisheit zum richtigen Zeitpunkt, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn die Muslime, wenn in diesem Fall den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sich widersetzt haben und Allah ihnen auch noch den Sieg beschert, was für eine Lehre soll denn das sein? Und danach haben wir gesehen, wie Allah subhanahu, in dieser Schlacht haben wir gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala aus einem Sieg eine Niederlage gemacht hat. Weil am Anfang sah es für die Muslime gut aus. Es gab den Anschein, dass sie siegreich aus der Sache gehen werden, denn sie haben manche schon angefangen, die Beute der Feinde einzusammeln, aber dem war am Ende nicht so. Die Missachtung der Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte nicht zur Folge nur, dass die 70 Menschen da den Märtyrertod erlitten, was ja für sie selbst nicht unbedingt schlimm ist, im Gegenteil. Zweitens hat es aber dazu geführt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst der Gefahr ausgesetzt war, getötet zu werden. Und er wurde verletzt. Und sein Kopf hat geblutet. Und er hat sich seinen seitlichen Schneidezahn gebrochen, alaihi salatu wassalam, und es ist sogar das Gerücht hat sich verbreitet, dass er sogar getötet worden ist, sallallahu alaihi wasallam. Und all dies aufgrund einer Sünde, die von manchen gemacht worden ist und nicht von allen, und sie haben nicht einmal auf diese Sünde beharrt. Sie haben sie einmal gemacht und danach unterlassen. Und wenn du dann das mal umdrehen würdest und überlegst, wie sieht es dann aus mit Sünden, die nicht von einem gemacht werden, sondern von vielen oder der Mehrheit, und die nicht nur einmal gemacht werden, sondern ständig gemacht werden, bei Nacht und bei Tag, auf dem Festland und auf dem Meer, da fragt man sich genau umgekehrt, nicht was, woher kommt das, was die Menschen getroffen hat, sondern man fragt sich genau umgekehrt, warum hat sie nur das getroffen, was sie getroffen hat? Warum ist nicht noch mehr passiert, als das, was sie getroffen hat? Ist das eine Barmherzigkeit Gottes? Oder ist es einfach nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe zurückhält? Meine lieben Geschwister, es gab allerdings auch positive Aspekte. Nicht alle haben dem Propheten sich widersetzt. Im Gegenteil, die meisten waren alaihissalam. Aber das Problem ist, wenn ein Teil der Gemeinde etwas macht, was falsch ist, dann muss der andere Teil sie auch darauf hinweisen. Und sonst leiden letztendlich alle anderen darunter. Und ein paar Beispiele davon möchte ich in der zweiten Khutbah erwähnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns einen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alles so gut, Allah. Allah segne und heilige Barmherzigkeit und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich möchte ein paar Beispiele erwähnen von den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wie sie sich für diese Religion geopfert haben. Und eines dieser Beispiele ist das Beispiel von Anas ibn Nadr radiallahu anhu. Anas ibn Nadr sah, wie manche Muslime ihre Waffen niedergelegt haben. Er sagte, was macht ihr da? Warum legt ihr eure Waffen nieder? Dann sagten sie, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist getötet worden. Davon abgesehen, dass sie sich gar nicht vergewissert haben, davon abgesehen, dass sie es gar nicht gesehen haben, davon abgesehen, dass sie und so weiter, sagt er, und dann, welchen Wert hat das Leben nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch? Könnt ihr euch vorstellen, ein Mensch, der um sich herum seinen Vater verliert, der seine Mutter verliert, in einem Angriff, in einem Krieg, in einem Bombardement, was auch immer, er verliert seine Liebsten um sich herum. Was hält ihn jetzt noch davon ab, sich zu rächen? Was? Er sagt, welchen Wert hat das Leben überhaupt noch, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet worden ist? Und dann sagt er, radiallahu anhu, wenn er getötet worden ist, wenn er gestorben ist, dann sterbt doch im gleichen Zustand wie er, sallallahu alaihi wasallam. Ihr wolltet doch im Diesseits immer mit ihm zusammen sein. Warum wollt ihr jetzt im Jenseits nicht mehr mit ihm zusammen sein? Habt ihr auf euren Fersen kehrt gemacht, nachdem er gestorben ist? Das ist die Botschaft. Auf jeden Fall, er selbst, Anas radiallahu ta'ala anhu, selbst begab sich unter die Kämpfer und kämpfte und sah mittendrin Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu und sagte zu ihm, Sa'd, ich schwöre bei Allah, ich kann den Geruch des Paradiesgartens unterhalb des Berges Uhud wahrnehmen. Das ist nicht mal eine Karama, nicht mal ein Wunder. Das ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf jeden Fall ist er als Märtyrer in dieser Schlacht gefallen, radiallahu ta'ala an. Ein weiteres Beispiel, um auch ein Beispiel aus der Seite der Frauen zu zeigen, ist das Beispiel von Umara, radiallahu anha. Umara, sie hatte Eimer Wasser bei sich, mit denen sie die Verletzten zu trinken gab. Aber als die Menschen sich oder die Feinde sich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam stürzten, nahmen sie diese Eimer, um sich und den Propheten zu verteidigen. Und nahmen sie und bewarf damit ihre Feinde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer kann das alles machen, was du gemacht hast, Umara? Ich schaue nach rechts, ich sehe, Umara verteidigt mich. Ich schaue nach links, Ich sehe, Umara verteidigt mich. Egal, wo ich hinschaue, sie ist da. Und er sagte dann zu ihr, alayhi salatu wassalam, Umara, bitte mich um etwas. Yani, wenn jemand dir einen Gefallen getan hat, in diesem Fall, er schützt dein Leben und was denn besser als das, sag, bitte mich um etwas. Gib mir eine Möglichkeit, wie ich dich wieder, dass dir zurückzahlen kannst. Bitte mich um etwas. Da sagte sie, ich möchte mit dir im Paradies zusammen sein. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, du wirst mit mir im Paradies zusammen. Eine der wichtigsten Lehren, liebe Geschwister, aus dieser Schlacht ist, dass es nicht nur darum geht, oder ich sage mal anders, dass man sich um das Ende einer Angelegenheit mindestens genauso kümmert wie um den Anfang. Denn es geht letztendlich darum, wie die Sachen abgeschlossen werden. Was bringt es denn, dass man auf einem Höhenflug ist, aber der Tiefenflug wartet gerade vor der Haustür. Und deswegen hat der Prophet a.s. auch diese Sache nicht einfach so stehen lassen. Er hat a.s. natürlich den Menschen klar gemacht, beziehungsweise Allah azza wa jalla den Menschen klar gemacht, dass die Missachtung der Anordnung des Propheten sallam, eine große Gefahr birgt. Allah sagte sinngemäß übersetzt, so sollen diejenigen, die sich seinem Befehl widersetzen, davor hüten, davor in Acht nehmen, dass sie eine Versuchung treffe oder schmerzhafte Strafe. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte über die Versuchung, die einen Menschen treffen kann, die Fitna, die einen Menschen treffen kann, wenn man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht, er sagt, es ist entweder der Kufr im Herzen oder die Heuchelei, al-Nifaq, oder die Bid'a, dass man solche Sachen mag, dass man solche Sachen tut, wal'iyadu billah. Guck mal, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala trifft dich dann da, wo es am meisten weh tut und wo du es gar nicht merkst. Da, wo es am meisten weh tut und wo du es nicht merkst. Warum tut es da am meisten weh? Ja, weil das Herz ist der Motor deiner ganzen Körperteile. Wenn du plötzlich den Unglauben magst, wenn du plötzlich die Heuchelei lieb gewonnen hast, wenn du die Bid'a machst, dann bist du dieser Mensch, der sagt, ja, früher hatte ich die Meinung, aber heute, ich bin anderer Mann, ich habe mich weiterentwickelt. Du hast dich nicht weiterentwickelt. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchelei in dein Herz gesetzt, aufgrund von Sünden, die du begangen hast. Und die schmerzhafte Strafe, sagt er, damit ist gemeint in diesem Leben, dass man getötet wird, bestraft wird, gefangen genommen wird oder ähnliches. Meine lieben Geschwister, zu guter Letzt möchte ich sagen, dass man kann auch zusammenfassend sagen, dass einer der entscheidenden Gründe für die Niederlage war, dass manche Menschen das Diesseits dem Jenseits vorgezogen haben. Ja, es waren gläubige Menschen, es waren Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie sind auch nicht fehlerfrei und jeder Mensch macht Fehler. Entscheidende Sache ist, wie geht man damit um, was macht man daraus? Und denn letztendlich haben sie ja gesehen, wie andere schon beim Feld am Aufräumen sind. Und dann haben sie ihre Stellung verlassen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen das verboten hatte. Und deswegen sagte Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ich habe nie gedacht, dass es unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam welche gibt, die das Diesseits anstreben. Bis Allah am Tag von Uhud folgenden Vers gesandt hat, Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira. Unter euch gibt es manche, die die Dunya, das Diesseits, diese Welt zum Ziel haben, und es gibt andere, die das Jenseits zum Ziel haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und dass wir immer unsere Ziele ausrichten nach der Zufriedenheit Allahs tabaraka wa ta'ala und von dem Diesseits nur so viel nehmen, wie wir brauchen, um dieses Diesseits als Brücke zu nehmen zu Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka an Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salam.
الله أكبر.